Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Es ist Pause in der Semperoper. Mein Name ist Kai Wessler, ich bin Dramaturg hier und ich gehe jetzt ins Foyer und treffe dort Nicola Hillebrand aus unserem Sängerensemble. Hallo Nicola.
Hallo Kai.
Du probst hier gerade für die Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts die Zauberflöte und du wirst dort die Königin der Nacht singen. Und das ist ja ein bisschen eine emblematische Rolle. Die Königin der Nacht ist innerhalb dieser Oper, die nahezu jeder kennt, eine Rolle, die eigentlich auch jeder kennt, weil es eine sehr ungewöhnliche Rolle ist, eine Rolle mit wahnsinnig vielen Koloraturen, eine Rolle, die spektakulär ist und eine Rolle, auf die ein bisschen auch jeder wartet, wenn er in diese Oper geht. Fühlst du dich unter Druck?
Gute Frage, ja, also das stimmt natürlich, was du sagst. Das ist, ich glaube, jeder kennt das, jeder kennt die Königin der Nacht, hat das schon mal gehört. Jeder kennt gerade diese zweite Arie, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Und es ist für jeden auch immer wieder ein Ereignis, auch für mich selbst, sowohl wenn ich im Publikum mal sitze oder wenn ich eben selber auf der Bühne stehe. Druck, ja, natürlich, weil da ist eine ganz große Geschichte natürlich dahinter, auch wer das schon alles gesungen hat. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, diese Partie zu singen, das steht schon mal fest. Und ich glaube, man hat nie mehr Adrenalin.
Die Königin der Nacht ist eine Art Göttin in dem Stück. Sie steht für die Nacht, sie steht für dunkle Mächte. Und wenn man die Oper kennenlernt, nimmt man das so hin, dass die Königin der Nacht diese wahnsinnig hohen Töne mit vielen Koloraturen singt. Wenn man mal drüber nachdenkt, es ist ja eigentlich komisch, dass eine Frau, die die Nacht verkörpert, also das Dunkle, dass die so hoch, also hell singt und dass es keinen König der Nacht gibt. Hast du eine Erklärung dafür?
Also ja, wenn du mich jetzt so fragst, fällt mir spontan ein, dass vielleicht diese hohen Töne, die ja auch so im Staccato gesungen werden, vielleicht so wie funkelnde Sterne auch sein könnten. Also wenn man das jetzt dann zur Nacht assoziieren könnte. Ansonsten, es geht ja natürlich oft, auch in Filmen gibt es natürlich den Guten und den Bösen und so ist es ja auch in den meisten Opern. Und natürlich ist es in dem Fall auch mal spannend für jemand in meinem Fach oder in meinem Stimmfach auch mal den Bösen oder die Böse mimen zu dürfen. Das macht natürlich auch Riesenspaß.
Jetzt sagst du so ganz nonchalant etwas, was ja fast eine der großen Fragen der Zauberflöte ist, nämlich ist die Königin der Nacht eigentlich wirklich böse? Es ist ja ganz merkwürdig in dem Stück, wenn wir hineingehen in das Stück, dann lernen wir sie kennen und sie singt erstmal davon, dass sie ihre Tochter verloren hat, dass die Tochter wiedergefunden werden muss, dass dieses entführte Mädchen gerettet werden soll und wir denken erstmal, die Königin der Nacht ist eine liebende Mutter und im zweiten Teil des Stückes lernen wir sie aber von einer ganz anderen Seite kennen. Plötzlich heißt es, sie ist eine böse Macht und Sarastro, der uns als Kinderentführer vorgestellt wird, ist auf einmal der gute Priester eines Sonnensystems. Ja. Jetzt mal unabhängig davon, wie wir die Oper beurteilen, darüber können wir ja vielleicht gleich nochmal sprechen. Mhm. Wie empfindest du es als Darstellerin? Ändert sich die Rolle im Laufe des Stückes? Änderst du dich oder was ändert sich da?
Ich empfinde das eigentlich so, dass jeder Bösewicht sozusagen oder jemand, der böse Absichten hat, der hat ja auch immer eine Vorgeschichte und das ist natürlich bei der Königin auch so und ich denke, dass sie einfach in der Vergangenheit sehr, sehr stark verletzt worden ist und verlassen und verletzt. Und da sind einfach große, große Wunden bei ihr, die nie geheilt sind sozusagen. Mhm. Und diese Entwicklung von dieser leidenden Mutter, die sie ja im ersten Akt noch ist, dann zu dieser wütenden und ausbrechenden und hysterischen Frau. Es ist für mich wirklich absolut genau die gleiche Person. Mittlerweile habe ich gelernt, dass historisch Stückentstehung eigentlich es ursprünglich so geplant war tatsächlich, dass die Königin die Gute sein sollte in dem Stück und Sarastro der Böse und sie dann quasi irgendwann auf halber Strecke Schikaneder und Mozart beschlossen haben, nee, lass uns das doch umdrehen und haben es dann nicht mehr umgeschrieben.
Das ist sehr umstritten bei Musikwissenschaftlern.
Ja,
ja
das ich ist, habe es so gehört.
Also es gibt ganz viel Literatur dazu, ob das ein Bruch ist oder nicht.
Ja.
Aber ich glaube, das
macht es das macht es ja auch spannend, weil man eben deswegen nie so genau weiß, Moment, wer ist jetzt eigentlich, ist der Sarastro eigentlich so dieser Gute oder hat der eigentlich auch so ein bisschen Dreck am Stecken? Und das macht ja diese Charaktere auch spannend. Und für die Königin ist diese Entwicklung halt auch toll, dass man eben dieses Leidende und dieses dieses leicht Manipulative vielleicht auch zeigen kann und wo sie aber noch sehr beherrscht ja ist im ersten Teil. Und dann im zweiten fällt nochmal wie so ein Vorhang und dann kann sie sich also nicht mehr beherrschen und dann bricht diese Wut und aber diese ganzen Jahre auch und diese Bitterkeit und das bricht dann alles aus ihr heraus.
Die musikalischen Mittel sind ja aber ganz ähnlich. Also sie singt im ersten Teil sind die Koloraturen ein Zeichen von Exaltiertheit oder von Aufgeregtheit. Und im zweiten Teil sind es geradezu Hasskoloraturen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen, wobei ich die Koloraturen im ersten Teil, die sind noch sehr viel kontrollierter, habe ich das Gefühl. Und es ist auch wie so, es hat mehr Linie und dagegen geht es in der zweiten Arie ist es mehr abgehackter. Und ich empfinde die zweite Arie als, das ist mehr, wie es wirklich in ihr aussieht. Und die erste Arie ist eher so, da versucht sie noch den Tamino ja auch zu manipulieren und ihn dazu zu bringen, für sie etwas zu tun. Und da umgarnt sie ihn fast eigentlich mit diesen Koloraturen. Es ist ja auch in Dur und es hat eigentlich was ganz Feierliches und Positives, der Allegro-Teil. Und in der zweiten, glaube ich, da hat sie keine Kontrolle mehr über ihre Gefühle.
Und es ist ja eigentlich eine sehr schöne Idee von Mozart, dass die Figur, die so schillernd ist und die uns im zweiten Teil eigentlich als ja sehr, sehr fragwürdige Figur begegnet, also eine, die ihre Tochter zum Mord anstiftet, dass die mit so einer faszinierenden Musik ausgestattet ist.
Ja.
Also sie hat ja diese Arie und diese Figur hat ja eine ungeheure Anziehungskraft.
Ja.
Ich glaube, auf Opernbesucher, egal ob sie erfahren sind oder ob sie zum ersten Mal in die Oper gehen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch wieder so ein kleiner Widerspruch, dass man natürlich, also eigentlich, man kann sie ja dann gar nicht mehr mögen, weil das ist ja einfach furchtbar, was sie da von ihrer Tochter verlangt und auch wie sie behandelt und wie sie mit ihr spricht und trotzdem ist man einfach absolut davon in den Bann gezogen, da stimme ich dir absolut zu und das ist, das macht es halt irgendwie spannend. Man kann sich dem nicht entziehen.
Wie ist das für dich als Sängerin, wenn du so eine Szene spielst, wo du deine Tochter im Stück, wenn du sie zu einem Mord anstacheln musst und diese Musik singst? Also kannst du dich dieser Emotion hingeben oder bist du, wie stark musst du Technik kontrollieren und musst dich auf die technische Seite des Gesangs konzentrieren?
Eigentlich ist es so, dass die technische Seite, die kommt lange vorher schon. Also man übt ja, im Idealfall. Und es entwickelt sich dann mit der Zeit. Aber es ist so eigentlich, dass man auf der Bühne, oder bei mir zumindest ist es so, dass ich auf der Bühne dann in der Rolle bin. Also ich denke da nicht mehr über technische Sachen nach. Und die Emotion hilft einem sogar. Also das hat so eine hohe Grundenergie, diese ganze Szene, dass das einen, das würde einen eher stören, wenn man dann über Technik nachdenken würde.
Ich habe mich bei der Vorbereitung so ein bisschen erinnert, wie habe ich die Zauberflöte kennengelernt und was hat diese Arie für mich früher mal bedeutet oder wie habe ich darauf geguckt? Und für mich war das das erste Mal, dass ich überhaupt gelernt habe, dass es so etwas gibt wie einen Koloratursopran. Und ich war dann hinterher sehr überrascht, als ich erfahren habe, dass Koloratursoprane auch noch ganz andere Musik singen können, die gar nicht so aggressiv und gar nicht so schnell ist. War für dich persönlich diese Rolle eine, auf die du hingearbeitet hast oder wo du gesagt hast, ich bin Koloratursopran, das ist meine Traumpartie?
Eigentlich gar nicht. Das war eine meiner ersten Partien im Koloraturfach. Davor, ich war ja wahnsinnig jung und im Studium war davon eigentlich nie die Rede. Und dann kam es eher durch eine Situation, dass ich da einfach die Möglichkeit hatte und mir dachte, ach komm, das probierst du jetzt mal aus. Und habe dadurch dann eigentlich gemerkt, dass das eigentlich mein Stimmfach ist. Und bin dann so zum Koloratursopran erst gekommen. Und freue mich aber auch immer, alle möglichen Dinge zu singen, nicht nur Koloraturpartien.
Ja.
Das macht ja auch den großen Spaß.
Es gibt unzählige Sängerinnen, die diese Rolle gesungen haben. Ich habe mal gelesen, sogar Birgit Nilsson, die später eine berühmte Wagner-Sängerin geworden ist, hat mit der Königin der Nacht angefangen. Edda Moser ist weltberühmt geworden, damit dass ihre Stimme mit dieser Arie ins All geschossen worden ist. Was muss man als Sängerin denn eigentlich mitbringen? Was muss man können und was ist die ideale Königin der Nacht?
Oh, schwierige Frage. Die ideale, ich glaube, das ist Geschmackssache. Was muss man mitbringen? Man muss natürlich erstmal klar den Stimmumfang haben und man muss schon gute Nerven haben, weil es natürlich, genau weil einfach dieses Gewicht auf dieser Arie liegt oder dieser Druck, dass das jeder kennt, dass es eine der berühmtesten Koloratur-Arien hat, dass sie nun mal die höchste geschriebene Partie ist, die es überhaupt gibt. Und man muss, glaube ich, einen Gestaltungswillen mitbringen und eine gewisse Dramatik und auch eine Lust an der Koloratur und auch eine Stimmfarbe, denke ich. Jetzt nicht, dass man nur die Töne singt, sondern dass da auch eine gewisse Farbe ist, auch überhaupt die Mutter oder das Mütterliche darstellen zu können. Und und man muss eine Ruhe auch mitbringen, denn dass es diese Wut dann nicht mit einem durchgeht. Also man muss irgendwie das ein bisschen ausbalancieren können.
Jetzt gibt es ja Sängerinnen, die weltweit als Königin der Nacht gastieren und kaum was anderes singen. Mhm. Ist diese Rolle nicht manchmal auch eine, bei dir ist das nicht der Fall, du hast dir als Adele damals im Silvesterkonzert debütiert, hast dann hier Sophie gesungen, was ja eine ganz andere hohe Sopranrolle ist. Mhm. Besteht nicht manchmal auch die Gefahr, dass diese sehr spezielle Rolle der Königin der Nacht einem so ein bisschen zur Sängerfalle wird?
Ja, die besteht sicher. Es ist bei mir noch nicht dazu gekommen, weil ich hatte da immer viel Glück, aber ich brauche das auch für mich. Also wenn ich jetzt nur noch plötzlich Königin der Nacht singen müsste, in Anführungszeichen, das wäre mir dann auch zu einseitig. Ja. Auch dadurch, dass die Partie so kurz ist. Das wird mir nicht reichen. Also ich brauche da auf jeden Fall einen Ausgleich und das ist Gott sei Dank immer der Fall gewesen.
Die Königin der Nacht ist ja eine etwas einsame Figur. Sie hat wenig Szenen mit anderen zusammen und setzt sich das auch in die Arbeitssituation fort? Ich meine, die Kollegen proben dauernd Szenen gemeinsam, singen ein Mädchen oder ein Weibchen und du sitzt allein in der Garderobe.
Ja, also jetzt, naja, auf den Proben, klar, dann schaue ich auch mal ein bisschen zu, aber ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gerne, also ich liebe die Interaktion mit dem Spielpartner und gibt es bei der Königin kaum. Also wenn man Glück hat, dann hat man einen netten Tamino und eine nette Pamina, die schön auf einen reagieren in den Proben, in den Arien. Das habe ich hier, Gott sei Dank. Und aber da ist dann nicht viel. Und man, wie gesagt, man auch für die Vorstellungen, man sitzt dann einfach da und ist irgendwie in seinem Tunnel. Und aber dafür ist die Befriedigung auch riesig, wenn es dann vorbei ist. Also wenn man das hinter sich hat, dann fühlt man sich immer so, als könnte man die Welt regieren, ein bisschen.
Es gibt ja noch eine Merkwürdigkeit in dieser Rolle. Der Gegenspieler der Königin der Nacht ist Sarastro, also Nacht und Tag, Mond und Sonne. Hoher Koloratursopran, tiefer, profunder Bass. Mhm. Aber ihr begegnet euch auf der Bühne überhaupt nie.
Ja, kaum. Es gibt eigentlich nur am Schluss die Szene, die ja auch nicht in allen Produktionen, manchmal ist die Königin auch einfach weg. Ne? Mhm. Jetzt hier gibt es dann doch noch einen Moment, wo wir uns noch mal in die Augen schauen und ich dann feststelle, okay, ich habe verloren. Aber ja, das stimmt, das ist schade. Es gibt keine wenig Berührungspunkte und schade. Gerade wenn man Teamplayer ist.
Ja. Ja, baust du dir eine Geschichte? Denn die Vorgeschichte der Königin der Nacht, also wie sie so geworden ist, warum, was ihr Verhältnis zu Sarastro ist, wer eigentlich der Vater von Pamina ist, das alles wird ja im Stück bestenfalls angedeutet, manchmal wird es in Dialogen gesagt, die sind auch manchmal gestrichen. Also denkst du dir was dazu aus, damit du die Rolle singen kannst?
Ja, das mache ich aber mit jeder Rolle. Also da habe ich dann oft so ein kleines Notizbuch und da schreibe ich mir dann rein und da wird dann, ich lege so eine Art Steckbrief an der Person und überlege mir, okay, was macht die, wenn die nach Hause geht? Was sind ihre Hobbys? Was ist ihr Lieblingsessen oder so? Das ist vielleicht albern, aber mir hilft es irgendwie dann, dass die Person für mich, dass ich die besser kenne. Und dann kann ich auch mehr, muss ich nicht mehr so viel drüber nachdenken, sondern reagiere dann einfach in der Rolle sozusagen oder als die Person.
Sag mal, wie geht denn das Stück eigentlich für die Königin der Nacht aus? Die drei Damen und die Königin der Nacht verschwinden irgendwie. Aber wohin verschwinden die eigentlich? Hast du dir darüber, also hat die Inszenierung darauf eine Antwort oder hast du dir selber Gedanken gemacht? Denn wenn die Königin der Nacht vernichtet ist, heißt es ja eigentlich, es gibt keine Nacht mehr.
Ja, das ist tatsächlich von Inszenierung zu Inszenierung anders und das ist natürlich eine Entscheidung, die auch dem Regisseur überlassen ist. Hier in unserem Fall ist es so, dass sie ganz und gar nicht verschwinden, sondern dass sie eigentlich wieder in die Gesellschaft eingeführt werden. Oder also sie werden nicht, sie verschwinden nicht und sie sterben auch nicht, sie versinken auch nicht jetzt in die Hölle oder so, sondern sie werden dann eigentlich wieder sozusagen integriert und wieder aufgenommen. Und werden auch, glaube ich, durch die Musik und durch die ganzen Vorkommnisse irgendwie vielleicht auch gereinigt von ihren bösen Gedanken und ihrer Dunkelheit in sich. Und sind dann also auf jeden Fall anders als vorher.
Naja, die Nacht gehört zum Tag genauso dazu. Und es geht vielleicht gar nicht darum, dass die Königin der Nacht als Figur böse ist, sondern darüber, dass sie in bestimmte Konstellationen geraten ist und dass man diese Konstellation wieder heilen muss.
Ja, absolut, absolut. Und der Heilungsprozess ist dann zumindest schon ein Schritt weiter. Aber wie es wirklich ausgeht, das bleibt ja offen. Also das weiß man nicht. Das muss sich dann jeder selber überlegen.
Wir sind gespannt auf die Premiere. Ich höre gerade die Pausenklingel in der Semperoper. Aber bevor wir jetzt schnell wieder reingehen zum zweiten Teil der Aufführung, noch eine letzte Frage. Du hast schon viele Aufführungen der Königin der Nacht gesungen. Was war deine skurrilste Vorstellung? Was war das Größte, was schiefgelaufen ist bei einer Vorstellung?
Es ist bisher glücklicherweise nie was wirklich schiefgelaufen, aber ich habe einen absoluten Albtraum, ich versuche mich da wirklich immer enorm zu konzentrieren, dass mir das nicht passiert. Und zwar ist meine größte Angst, da die Königin ja im Dialog sagt, siehst du hier diesen Stahl? Und der ist für Sarastro geschliffen und du sollst ihn töten. Also das sagt sie zu Pamina. Und meine wirklich größte Angst ist, dass ich diesen Dolch vergesse. Dass ich meine Requisite nicht dabei habe auf der Bühne. Aber toi, 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 bisher ist das noch nicht passiert.
Ich werde bei der Premiere keinen Gedanken dran verschwenden, ob alles musikalisch gut geht, sondern nur, ob du den Dolch auch dabei haben willst. Genau. Und du wirst es dabei haben, ich bin mir ganz sicher. Wir müssen wieder rein. Nicola, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.